Schönen guten Tag. Herzlich willkommen. Robert Sesser ist mein Name. Ich bin Application Development Manager bei Microsoft, Premier Support for Developers. Für die, die es nicht kennen oder noch nie gehört haben, was ist Premier Support for Developers? Wir unterstützen Microsoft-Kunden, hauptsächlich Großkunden, in allen Bereichen, alles, was mit der Entwicklung von Software zu tun hat. Von der Planung bis hin zu Troubleshooting und Workshops, Knowledge Transfer, alles Mögliche, was mit Softwareentwicklung zu tun hat. Und decken im Prinzip diese Bereiche ab. Also, 1, 2, 3, jetzt besser. Genau, so das sind unsere Bereiche. Soweit über, ich will jetzt nicht viel über uns reden, nicht, dass es als Werbung klingt, aber falls ihr Fragen oder Probleme habt in diesen Bereichen, könnt ihr auf uns zukommen. Wir helfen gerne. So, das Thema heute ist die neue Office 365 Unified API. Und ich hoffe, dass es euch nicht stört. Die Folien sind in Englisch. Wenn doch, dann fragt einfach, was es da noch Probleme doch geben sollte. Worüber wir heute reden werden, ich zeige euch ein bisschen über ein bisschen mehr Details über die neue Unified API, Office 365 API. Warum machen wir das? Was ist das überhaupt? Was ist der Unterschied zu dem vorhandenen Office 365 API? Ich zeige euch auch ein paar Beispiele, wie man damit entwickeln kann. Und am Ende auch noch ein paar weiterführende Ressourcen. Ich hoffe, dass nach dem Ende dieser Session ihr so ein Verständnis zumindest dafür habt, was sind eben diese neuen APIs und wie man die verwenden kann. Genau. Ganz wichtig, also die neue Office 365 Plattform ist für Microsoft aus unserer Sicht die wichtigste Plattform für die Zukunft. Da sehen wir sehr viel Potenzial auch für die Entwickler und arbeiten sehr intensiv, um eben diese Plattform gerade für die Entwickler auch sehr attraktiv zu machen und neue Möglichkeiten, neue Entwicklungsszenarien zu ermöglichen. Warum ist das so? Das sind die Zahlen, die aktuellen Zahlen, wie viele Daten wir derzeit in unserem Office 365 Cloud haben. Wir reden hier über Petabytes von Daten, über Trillionen von E-Mails. Also es sind unglaubliche Datenmengen, die bei uns die Benutzer bei uns gespeichert haben. Und diese Daten müssen irgendwie sinnvoll verwendet werden. Und da sehen wir gerade die Entwickler oder die Aufgabe von Entwicklern ist eben, intelligente Lösungen zu bauen, die diese Daten auch verwenden. Warum brauchen wir eine neue API? Wir haben schon Office 365 API. Wir haben wichtige Daten bei uns in unseren Datentöpfen. Die sind aber, oder historisch bedingt, leben die in unterschiedlichen Datentöpfen. Also die sind nicht alle zusammen in einem Datentopf, sondern verteilt eben über mehrere unterschiedliche Produkte, die bei uns in Office 365 laufen. Wir haben Dateien, die sind meistens entweder im SharePoint oder eben in OneDrive for Business, was technologisch gesehen auch SharePoint ist. Wir haben E-Mails und Yammer, also Kommunikationsdaten. Natürlich Termine, Kalender, Exchange. Also hier reden wir schon wieder über zwei Systeme. Einmal Exchange für E-Mails, für Termine und dann Yammer für Social, also für Kommunikation, also für Chat und sowas. Dann haben wir Benutzerdaten, Office Graph, also die leben teilweise in Azure Active Directory. Teilweise sind sie wiederum im SharePoint, also meine Benutzerprofildaten leben im SharePoint. Teilweise sind sie aber auch im Exchange, also mein Profilbild beispielsweise, meine E-Mail-Adresse, verteilt also über mehrere unterschiedliche Datentöpfe. Und nicht zuletzt haben wir die neuen Office 365 Gruppen. Also es ist ein Konstrukt, für die, die es noch nicht gesehen haben. Eine Office 365 Gruppe ist ein Container, im Prinzip ein Platzhalter. Über alle diese Datentypen hinweg, da werden Termine, Social, also Yammer-Diskussionen, Dokumente in einem Security-Container gehalten. Und alle diese Daten stehen natürlich den Entwicklern zur Verfügung. Und angenommen, wir wollen eine einfache Anwendung entwickeln, die für einen bestimmten Benutzer eben diese Daten anzeigt oder mit denen irgendetwas macht. Was müssen wir heute tun? Zuerst müssen wir uns den Benutzer irgendwie holen. Schritt 1, der Benutzer muss sich natürlich erst anmelden. Das findet über Azure Active Directory statt. Hier finden wir dann den Benutzer selbst, aber nicht viel von ihm, nur seine ID im Prinzip und die Gruppenzugehörigkeiten. Wenn ich mehr über diesen Benutzer wissen möchte, zum Beispiel seine Skills, About Me, also all diese typischen Eigenschaften, die ein Benutzer hat, und übrigens diese Daten von dem Benutzer aus dem Azure Active Directory, bekommt man eben über diese Endpoints, die hier unten stehen. Das sind die URLs, wo man diese Daten findet. So, jetzt angenommen, wir haben die App gestartet, der Benutzer hat sich angemeldet. Ich möchte ganz einfach noch ein paar Daten über diesen Benutzer zeigen. Da muss ich schon woanders hin. Ich muss hier vom SharePoint User Profile mir irgendetwas holen, beispielsweise Skills oder welche auch immer Eigenschaften für diesen Benutzer eben im SharePoint User Profile gepflegt werden. Unter Umständen möchte ich auch das Bild von diesem, also das Foto von dem Benutzer auch haben. Dann muss ich wiederum in Exchange gehen. Das ist schon eine dritte oder vierte URL, die ich aufrufen muss, um eben noch diese Daten zu bekommen. Und jetzt wird noch schlimmer. Jetzt möchte ich die Mails von diesem Benutzer holen. Jetzt muss ich schon wieder irgendwo hin, nämlich wieder zu Exchange, um eben die Nachrichten und Termine mir zu holen. Gehen wir einfach weiter. Jetzt muss ich die Dateien von diesem User auch anschauen, seine Dokumente oder was auch immer er hochgeladen hat. Habe ich schon wieder ein Problem, nämlich die leben in einem weiteren Datentopf. Wieder andere URLs. Teilweise eben die erste URL oben, das ist OneDrive for Business, also MySite, ehemalige MySite für die SharePoint-Experten unter euch von früher. Also früher war das MySite, das ist jetzt eben OneDrive for Business oder eben irgendeine Site Collection. Also da brauche ich wieder SharePoint APIs, um mir diese Dokumente zu holen. So, also es wird schon klar, in welche Richtung das Ganze geht. Und am Ende möchte ich noch die Gruppenzugehörigkeiten oder eventuell diese Relationships, die wir haben in Delve, also Beziehungen zwischen Benutzern, Dokumenten, sozialen Interaktionen über Yammer, mir anzeigen lassen. Dann sieht es in etwa so aus. Das heißt, wir haben schon wieder eine URL, die wir eine andere, die wir auch also im Prinzip nutzen müssen, um diese Daten zu holen. Das heißt, eine einfache App, die einfach nur die Daten von einem bestimmten User anzeigt, mehr tut sie nicht, muss unzählige URLs kennen, aufrufen können, unterschiedliche REST-APIs bedienen. Und es kommt noch schlimmer, jede von diesen URLs hat eine eigene Authentifizierung intern. Also wir müssen uns für jede einzelne URL einen eigenen Access-Token holen und unsere Anwendung muss alle diese Tokens verwalten. Das heißt, wenn ich 5 verschiedene Endpoints aufrufe, muss ich 5 verschiedene Access-Tokens verwalten. Jetzt muss man verstehen, jeder Access-Token ist nur für 60 Minuten gültig. Das heißt, ich muss irgendwo cachen. 60 Minuten sind vorbei. Was muss ich dann tun? Dann habe ich noch einen zweiten Token, der nennt sich nämlich Refresh-Token. Der ist etwas länger gültig. Mit dem Refresh-Token muss ich mir dann einen neuen Access-Token holen für die nächsten 60 Minuten. Und so mal 5, also im Prinzip für alle, jeden Datentopf einmal. Und das Ganze muss meine Anwendung tun. Das heißt, ich muss dieses ganze Management von Tokens übernehmen, Anmeldung, Authentifizierung, alles das muss meine Anwendung tun. Ist machbar, ist kein Problem. Wir haben jede Menge Beispiele dafür. Ist aber nicht unbedingt einfach oder nicht optimal gelöst. So, das ist die Ausgangslage, das ist Stand heute. Das haben wir heute und wenn ihr heute Office 365 API verwendet, also ohne Unified, einfach Office 365 API, dann sieht es in etwa so aus. Wir haben zwei SDKs, wir haben zwar auch entsprechende Bibliotheken, die uns ja, schon deutlich helfen, das zu tun. Also zum Beispiel die ADAL-Bibliothek managt die Tokens für uns und so weiter, aber nicht desto trotz. Ich glaube zumindest, es muss auch einfacher gehen. So, wie sieht es dann für einen Entwickler heute aus? Nur an einem kleinen Beispiel, damit man sieht, wie das Ganze heute aussieht, wenn man entwickelt für Office 365 API. Wir haben gesehen, es gibt hier jede Menge URLs, die sind benutzerspezifisch teilweise. Die sind auf jeden Fall tenantspezifisch, aber mandantenspezifisch. Also jede Firma, jeder Mandant hat eine eigene URL und dann noch jeder Benutzer obendrauf. Damit die Anwendung nicht raten muss, welche denn URLs braucht, wie sieht denn die URL aus, zum Beispiel für meine Dateien? Wie sieht die URL aus für meine Messages, also meine E-Mails? Wie sieht die URL aus für meine Gruppen beispielsweise? Damit wir das alles nicht tun müssen, haben wir einen sogenannten Discovery-Dienst, Discovery-Service. Dieser Discovery-Service ist der einzige, der eine feste URL hat. Und die müssen wir in unsere Anwendung irgendwo fest reinkodieren. Und über diesen Discovery-Dienst können wir, nachdem sich der Benutzer beim Discovery-Dienst angemeldet hat, können wir dann von dem Discovery-Dienst erfahren oder fragen, lieber Discovery-Dienst, sag mir bitte schon für diesen User, bei diesem Mandanten, wo denn liegen seine Files? Und der Discovery-Dienst sagt uns dann, die URL für die Files für diesen User, bei diesem Mandanten ist die. Und genau das Gleiche müssen wir dann tun für alle anderen Ressourcen, die wir benötigen, beispielsweise Kontakte, Messages, Termine und so weiter. Schritt 1, wir müssen uns also gegen den Discovery-Dienst anmelden, autorisieren, also wieder ein Token mehr, fragen, gib mir bitte die URL für Resource X, also beispielsweise Files. Discovery-Dienst antwortet zurück, da ist die URL für die Files. Dann müssen wir, Schritt 2, zu dem jeweiligen Dienst gehen, unter diese URL. Dort müssen wir uns wieder authentifizieren, intern, einen weiteren Token holen und erst dann können wir dann auf diese Files tatsächlich zugreifen. Wir haben, wie gesagt, schon SDK dafür, aber es ist trotzdem nicht so einfach. Es sieht im Code, im Pseudocode in etwa so aus. Schritt 1, Discovery, also Entdeckung. Wo wollen wir hin? Der obere Teil, das, was man oben sieht, das ist eben die Anmeldung gegen unseren Discovery-Dienst. Also das ist dieser Teil hier. Eine Sekunde. Das hier. Da melden wir uns am Discovery-Dienst an. Und nachdem das erfolgreich durch ist, erst dann können wir unten fragen, bitte gib mir die Stelle, wo die Kontakte für diesen User liegen und noch die Stelle, wo die Files, die Dateien für diesen Benutzer gespeichert sind. Angenommen, wir kriegen hier die entsprechenden Informationen. Im nächsten Schritt, erst jetzt können wir tatsächlich uns diese Daten holen. Hier exemplarisch für E-Mails haben wir wieder eine Anmeldung oben. Man sieht hier, das ist jetzt wieder ein anderer Token. Also wir haben hier einen separaten Token für in dem Fall Outlook-Dienst. Die URL haben wir im vorherigen Schritt hier geholt. Also da wissen wir, wir dürfen diese URL nicht hart kodieren. Die kann sich auch jederzeit ändern letztendlich in dem Office 365. Und hier haben wir dynamisch uns eine URL für diesen Dienst, für diesen User geholt. Und hier müssen wir uns erst anmelden. Und erst nachdem wir uns angemeldet haben, können wir letztendlich in diesem Schritt dann die E-Mails oder Kontakte jetzt in diesem Beispiel von dem Outlook-Dienst holen. Das ist die Vorgehensweise, wie man heute mit Office 365 API entwickelt. Genauso. Erstens Discovery-Dienst. Fragen, anmelden, fragen, dann kriegen wir ein bis x URLs zurück und für jede URL einzeln müssen wir uns anmelden, Token holen und dann erst die Daten holen. Machbar, aber eben nicht so optimal. So, also ich bin rausgeflogen, Entschuldigung. So. Also wir möchten das vereinfachen. Wir möchten das vereinfachen. Was wollen wir machen? Wir wollen eben diese laute URLs eliminieren. Wir wollen all diese unterschiedlichen URLs konsolidieren, sodass es am Ende nur noch eine einzige URL gibt. Für alle Daten für diesen User, egal in welchem Datentopf die liegen, das muss ich als Entwickler doch nicht wissen. Was interessiert mich als Entwickler? Ich bin ein Android-Entwickler beispielsweise, ich habe keine Ahnung vom SharePoint, vom Exchange, vom Yammer, von was auch immer von Microsoft-Produkten da sind oder waren früher mal. Ich muss das alles nicht verstehen. Ich möchte einfach die E-Mails von dem User mit seinen Dokumenten kombinieren. Ich weiß, dass die in Office 365 liegen, das sollte eigentlich genug sein. Ob das dahinter jetzt ein SharePoint als Datenablage verwendet wird oder Exchange-Server oder Yammer oder welche auch immer Dienste in Zukunft kommen, ist dem Entwickler doch egal. Der muss das alles nicht verstehen und wissen. Er soll eine einfache Schnittstelle haben, über die er dann auf alle Daten vom User zugreifen kann, dasselbe, also dieselben APIs verwenden kann, dieselbe Mimik verwenden kann, dieselben REST-Befehle verwenden kann. Er muss ja nicht wissen, die Daten kommen von links, von rechts. Letztendlich auch wir als Microsoft wollen die Flexibilität haben, in Zukunft die Produkte einfach auszutauschen. Wer weiß, ob es in 10 Jahren noch SharePoint gibt. Who knows? Vielleicht ja, vielleicht nein. Aber die URL sollen sich doch nicht ändern deswegen. Also wenn die Dateien bei uns in der Cloud gespeichert sind, wenn wir in Zukunft die Produkte ändern, die Datenablage ändern, das ist dem Benutzer oder dem Konsumenten eigentlich egal. Die Daten sollen über dieselbe Schnittstelle erreichbar bleiben. Und das ist unsere interne Sache, wie wir diese Daten dann intern tatsächlich abspeichern. Das heißt, Schritt 1, wir wollen von 100 verschiedenen URLs auf nur noch eine URL zurück. Was dann auch implizit heißt, wir brauchen keinen Discovery-Dienst mehr. Wozu denn? Wir haben eine und nur eine URL, die ist gleich für alle. Also wir brauchen keinen Discovery-Dienst mehr zu haben. Also schon eine deutliche Vereinfachung. Wir haben diesen ganzen Schritt 1, den wir früher gesehen haben, brauchen wir gar nicht mehr. Und natürlich auch die Authentifizierung wollen wir konsolidieren. Warum jetzt für jeden einzelnen technischen Dienst, der bei uns läuft, muss doch der Entwickler jetzt, Stand heute, muss er jetzt für jeden Dienst einen Token sich holen und managen alle 60 Minuten einen neuen und. Noch einmal, das soll nicht so sein. Der soll nur einen Token haben. Dieser Token soll für alle Dienste gültig sein. Und das ist genau das Ziel von diesen neuen APIs. Erstens die URLs zu konsolidieren und die Authentifizierung über alle Dienste hinweg zu konsolidieren, sodass wir nur noch eine URL haben und ein Access-Token, mehr nicht. Und darüber reden wir heute. Genau. Das ist die neue API, die neue Unified API. Ist das eigentlich das API oder die API? Ist das die Frage je geklärt worden? Was ist richtiger oder weniger richtig, weiß ich nicht. Ich sage manchmal das API, ich habe beides gefunden.
Die Schnittstelle.
Die Schnittstelle, aber das Interface. Also man findet beides tatsächlich. In Google habe ich gesucht. Es gibt etwas mehr Vorkommnisse von die API, aber man findet auch sehr häufig das API. Ich weiß nicht, ob das überhaupt ist. Beides ist vielleicht korrekt. Gut, egal. Das heißt, die neue API oder das neue API heißt Office 365 Unified API. Befindet sich im Preview. Bis wann? Kann ich jetzt noch nicht sagen. Wir versuchen bis Jahresende diesen Preview zu streichen und mit V1, also Version 1.0, rauszukommen. Das ist noch kein finaler Termin, das ist einfach hier jetzt gesagt worden, aber unser Ziel ist, bis zum Jahresende in etwa die erste offizielle Release-Version von diesen neuen APIs zu haben. Und diese neue API soll dann die bestehende API schrittweise ersetzen. Okay? Also es ist kein Fehler, wenn man die jetzige Office 365 API weiterverwendet. Selbst in der Version 1.0 werden wir es wahrscheinlich nicht schaffen, alles, was die jetzige API kann, durch diese neue API zu ersetzen, aber es wird nicht lange dauern. Das heißt, perspektivisch gesehen ist das die API, die bleibt. Die wird in Zukunft irgendwann die einzige bleiben. Und die alte wird noch als Legacy quasi für bleiben, aber wie gesagt, in die Richtung gehen wir. So. Wie sieht es denn aus? Zuerst reden wir über die URL. alle diese URLs, die wir gesehen haben, verschwinden. Es bleibt nur noch diese eine https://graph.microsoft.com. Das ist die neue URL für alle Benutzerdaten. Vollkommen egal, wo die sind, die leben alle unter dieser URL. So. Das heißt, Anwendungen, egal welche Art, greifen über dieselbe URL und bekommen alle diese Daten, die wir unten sehen. Wir haben Benutzerdaten, Gruppen, Files, Mails, Kalender, Tasks, OneNotes, Insights and Relationships, das sind die Beziehungen zwischen Menschen und Dokumenten, zwischen Menschen und Menschen und Menschen und Dokumenten, Stand heute, und es kommt noch jede Menge mehr. Das heißt, alles, was wir in Office 365 gespeichert haben, vollkommen egal in welchem Dienst, heute und in Zukunft, wird über diese eine URL erreichbar bleiben oder sein. Damit haben wir die URL-Problematik schon mal weg. Das heißt, wir wollen diese Datentöpfe konsolidieren und es bleibt nur noch eines, nämlich der User. Und so sieht es denn aus, exemplarisch, Vorher-Nachher-Vergleich, das ist Stand heute. Das sind ein paar, paar Beispiele, was zum Beispiel oben ist das Schritt 1 immer Discovery, also wir müssen irgendwie nachfragen, wo liegen die Daten so und so von den User. Und dann, um die Benutzer zu holen, ist dann Graph, Windows, Snell, bla bla, die URL. Dann haben wir Get Messages, also für Mails, E-Mail-Nachrichten, das ist wiederum die zweite URL. Dann haben wir die Dateien von irgendeinem Joe, die sind über die URL zu bekommen. Nachher sieht so aus. Der Discovery-Dienst ist weg, den gibt es nicht mehr. Und alle drei URLs sind gleich, haben dieselbe Struktur. Noch einmal zum Vergleich, schaut euch die Syntax. Also ich muss hier irgendwelche Versionen, dann gibt es irgendwie verschiedene auch Arten, um die Daten abzufragen. Das ist jetzt auch weg. Nämlich wir haben eine konsequente Art, die Daten über eine Rest-Syntax in Kombination mit OData abzufragen. Also OData, hoffe ich, sagt euch was. Das ist eine URL-basierte Abfragesprache. Das zeige ich nachher ein bisschen mehr davon. Das heißt, wir kriegen eine einheitliche Schnittstelle für alle Arten von Daten, die in Office 365 gespeichert sind. So, das heißt, wichtig, wie bei Office 365 APIs, also die jetzige API, es ist alles ich-zentrisch. Es geht um ich, es geht um den Benutzer. Die Office 365 API ist nicht für irgendwelche großartige administrative Aufgaben gedacht. Es ist kein Reporting-Tool, kein Tool, womit ich neue Mailboxen anlege oder neue Site-Collections mache. Das ist es nicht. Dafür haben wir weiterhin produktspezifische APIs und administrative APIs für Tenant-Level-Administrie. Bei den Office 365 APIs geht es hauptsächlich um das Ich, um einen Benutzer. Das heißt, wir arbeiten immer im Kontext von einem User. Das ist der User, der sich angemeldet hat. Das ist auch der User, für welchen der Access-Token ausgestellt wird. Und wir arbeiten immer im Kontext von diesem einen User oder im Kontext von seiner Organisation, seinem Tenant, seinem Mandanten. Das sind diese zwei Shortcuts, die wir oben haben, Me und My Organization. Die sind Teil von dieser neuen API. Und das ist ganz wichtig. Also wir arbeiten immer im Kontext von dem User und von seinem Mandanten. Und dann, wenn wir einmal den Benutzer haben, dann können wir alles Mögliche über den User und seine Beziehungen, seine Daten holen. Gut, wie sieht das denn aus konkret jetzt? Wie sehen diese neuen Aufrufe dann aus? Oben ist der Einstiegspunkt, diese erste URL oben, die graph.microsoft.com/beta, das ist noch beta, wie gesagt, zum Ende des Jahres sollte das Beta wegfallen und dann an der Stelle wird dann irgendwie 1.0 stehen. Diese API wird genauso wie die alte auch versioniert. Das heißt, wenn ihr heute eine Anwendung entwickelt mit der Version 1.0 und diese 1.0 wird auch in der URL stehen, dann wird diese Anwendung auch in 5 Jahren noch funktionieren, auch wenn wir schon die Version 5 haben. Wir werden die alten Versionen nicht entfernen. Das heißt, die URLs werden da bleiben, damit auch Anwendungen, die Version 1, Version 2, 3 oder irgendeine andere Version verwendet haben, weiterhin funktionieren. Das heißt, Versionierung bleibt wie bei den jetzigen APIs auch. Das ist der Einstiegspunkt. graph.microsoft.com/versionsnummer, in dem Fall jetzt Stand heute noch Beta, und dann /me, ich. Das sind meine Daten, das bin ich. Das, also ich stehe im Mittelpunkt von diesen APIs. Das Bild hier, also ich bin in der Mitte. Also der User ist in der Mitte. Und dann können wir von dem Punkt nach unten gehen. Wir können Eigenschaften von dem User abfragen, beispielsweise me und dann /, ich möchte mein Foto haben und dann irgendeine Auflösung von meinem Foto. Ich zeige euch nachher genau, wie das alles genau aussieht. Das heißt, wir haben den User, wir können zum Beispiel seinen Manager erfahren. Wenn er selbst ein Manager ist, dann können wir auch die Benutzer, die unter ihm liegen, auch natürlich sehen. Seine Gruppenzugehörigkeiten von diesem User auch erfahren. Das sind alles Eigenschaften. Und interessant hier zu beachten ist oder zu schauen ist, dass egal von wo diese Eigenschaften kommen, beispielsweise diese Manager, Direct Reports, Member of, könnte sein, dass die aus Exchange kommen intern, könnte aber auch sein, dass sie aus SharePoint kommen, könnte auch sein, dass sie aus Active Directory kommen. Konkret jetzt Member of ist Teil von Azure Active Directory. Da werden die Gruppenzugehörigkeiten gepflegt. Direct Reports, vielleicht wird das im SharePoint oder im Exchange gepflegt, ist vollkommen egal. Wir wissen nicht mehr, woher diese Daten kommen. Das ist genau der Vorteil von diesen neuen APIs. Wir haben eine URL und wir holen uns die Daten für einen User, egal von wo die kommen, kriegen wir sie in einer Response zurück. Und das sind dann noch ein paar Beispiele, die zeige ich nachher direkt live, wie man verschiedene Sachen von einem Benutzer erfahren kann. Und es geht natürlich weiter. Es bleibt nicht bei den Eigenschaften von den User, natürlich nicht. Es geht tiefer rein. Wir holen jetzt uns auch die Nachrichten von dem User über dieselbe Schnittstelle, also die kommen von Exchange in dem Fall, aber das wissen wir nicht mehr. Zum Beispiel da, das sind die URLs dafür. Wie gesagt, zeige ich gleich, wie das dann aussieht. Dann gehen wir einen Schritt weiter. Kalender-Events, kein Problem, wir holen die über dieselbe API. Beispielaufrufe, zeige ich nachher. Dateien kommen aus OneDrive for Business, genauso, kein Problem. Aber nicht nur das. Wenn ich beispielsweise hier Direct Reports habe, also ich habe Mitarbeiter in meinem Team, ich kann für jeden Mitarbeiter aus meinem Team auch seine Dateien sehen, und zwar nur die, die mit mir geshared sind. Das heißt, ich grabe mich immer tiefer rein in diese Struktur und baue so ein Netz von Aufrufen, sodass ich im Prinzip von mir bis zu einem Dokument von meinem Mitarbeiter kommen kann oder sogar tiefer gehen kann, einfach indem ich mich durch diese APIs durchnavigiere. Das ist eine konsequente und einheitliche Art, auf alle Daten zu kommen. Ja, also Eigenschaften von Dateien und dann Beziehungen zwischen Dateien kann ich natürlich auch entdecken mit diesen Office Graph Aufrufen. Das sind zum Beispiel die paar Beispiele für File oder Dateien, wie man die Dateien holt. Und ich glaube, ich zeige euch jetzt ein paar, damit ihr seht, wie das dann tatsächlich aussieht. Okay. So, praktischerweise haben wir eine Maus, also, genau. Damit man einfacher damit arbeiten kann, haben wir so ein Tool entwickelt, könnt ihr auch nutzen. Befindet sich unter fast so diese Adresse: graphexplorer2.azurewebsites.net. Der Link befindet sich in den Folien. Das ist ein Test-Tool, womit ihr diese neuen APIs ausprobieren könnt, schauen könnt, was die machen, wie die funktionieren. Das ist hier alles in diesem Tool. Ist für alle natürlich erreichbar. So, ich bin hier, ich habe einen Test-User mir angelegt, beziehungsweise ich habe einen Testmandanten in Office 365 mit jede Menge Daten. Und ich bin derzeit als der Benutzer, ein gewisser Guard, angemeldet. Das ist der hier. Das ist der Guard, der ist ein Webmarketing-Manager und ich werde diesen Benutzer verwenden, um die Daten zu zeigen, also seine Daten zu zeigen. So, man sieht hier, ich bin als genau dieser Benutzer angemeldet. Und schauen wir uns erstmal diese URL kurz an, was die so alles in sich hat. Wie ich schon sagte, also das ist diese neue Stamm-URL für alle Arten von Daten, Graph Microsoft Com. Danach kommt die Versionsnummer, das ist hier die Beta, aber wie gesagt, irgendwann wird da eine 1.0 oder 2.0 oder sonst was stehen. Danach kommt der Name von meinem Mandanten. Das ist jetzt ShareDev K, ShareDev Köln habe ich angelegt unter dem Namen und Microsoft Com, das ist mein Mandant, das ist meine Firma. Man kann das auch anders schreiben, also statt den Namen von Mandanten zu nutzen, kann ich auch sagen My Organization, das ist das Gleiche. Also es ist immer, wenn man über statt Mandanten kann man My Organization verwenden, dann muss man das auch nicht hart kodieren oder irgendwie abfragen. So, starten wir aber doch mal mit dem Benutzer selbst. Also wie ich schon sagte, also das ist der Startpunkt für alles ist diese Me, das ist also ich. Und wenn ich das ausführe, dann bekomme ich hier die Daten für diesen Guard. Ja, das ist mein Benutzer, das bin ich. Hier sieht man, was das eigentlich ist. Wir sind ein Graph-User. Hier ist der Link zu uns, also jede Entität, das ist ein OData-Standard. Ich weiß nicht, ob jemand schon mit OData ein bisschen gespielt hat, programmatisch, aber OData ist ein Standard und in diesem Standard ist es auch vorgesehen, dass jede Entität innerhalb von einem Datenstruktur hat eine eigene ID, eine URL, eine eindeutige URL, über die diese Entität, das ist ein User, ein Dokument, ein Bild, ein was auch immer, erreichbar ist. Wir kriegen all diese Daten hier. Wir sehen auch, wir können hier auch in JSON-Sicht wechseln, dann sieht man es ein bisschen besser, welche Lizenzen beispielsweise der Benutzer in Office 365 hat und alle anderen Daten. Interessant hier zu merken ist, diese Daten kommen jetzt aus allen diesen unterschiedlichen Datentöpfen. Die werden hier für uns gesammelt. Wir wissen nicht mehr, welches Attribut von wo kommt. Das ist eigentlich egal. Früher müssten wir tatsächlich, um genau diese Daten zu bekommen, die wir hier sehen, müssten wir mindestens drei Aufrufe machen. Einmal in Richtung Azure Active Directory, einmal in Richtung SharePoint, einmal in Richtung Exchange. Drei unterschiedliche URLs aufrufen mit drei unterschiedlichen Access Tokens, dreimal Anmeldung plus Discovery Service. Hier ist das Ganze in einem Aufruf erledigt. Wir kriegen alle Daten für den User in einem Aufrufpunkt. Mehr gibt es da nicht. Und wissen nicht mehr, woher diese Attribute kommen. Das ist jetzt vollkommen egal. Wir können die auch schreiben. Wir können das alles ändern. Und die werden auch an die richtige Stelle im Hintergrund gespeichert. Müssen wir auch nicht wissen, genau jetzt geht es in Exchange zurück oder in welche auch immer andere Stelle. Das ist alles egal. Alles ist hier. Okay? Das ist der User. Also seine, im Prinzip seine Daten. Jetzt können wir einzelne Attribute auslesen, beispielsweise, weiß ich nicht, Job-Title würden wir dann einfach hier sagen, Job-Title. Was mein Internet hier noch geht. Ja, mach kurz. Probieren wir mit dem anderen. Es dreht sich oben, deswegen. So, zum Beispiel, das ist jetzt ein Objekt. User Photo ist nicht nur eine Eigenschaft, es ist ein Objekt. Dieses Objekt hat wiederum eine eigene ID und hier haben wir noch ein paar Metadaten für dieses Objekt bekommen. Und so können wir natürlich alle Daten von diesem User holen. Jetzt ist interessant, jetzt gehen wir mal tiefer in die Struktur. Jetzt holen wir uns den Manager von diesem User. Das ist dann wieder ein User. Das heißt, wir bewegen uns quasi tiefer in die Struktur. Wir gehen weiter. Also wir holen uns den Manager, dann sehen wir, okay, das ist wieder ein User vom Typ her, also es ist jetzt wieder ein User-Objekt und konkret handelt es sich um die Frau Makowatz, also es ist sein Manager von diesem Guard. Genauso können wir erfahren, in welchen Gruppen dieser Benutzer sich alles befindet. Über die Gruppen zeige ich euch ein bisschen mehr nachher. Das sind alle Gruppen, in welchen dieser Benutzer Mitglied ist. Und wir sehen hier in Office 365 haben wir unterschiedliche Arten von Gruppen. Wir haben Distribution-Listen, wir haben Security-Groups, wir haben E-Mail-Enabled Security-Groups und wir haben diese neuen Office 365-Groups, die heißen hier Unified-Groups. Man erkennt das an diesem Attribut Group-Type. Moment, muss ich nur finden, welche Gruppe hier. Also wenn Group Type Unified ist, das sind diese neuen Office 365 Gruppen, die dann also Kalender, Mailbox und OneDrive for Business für eine Gruppe von Mitarbeitern oder von Leuten dann gruppieren. Das sieht dann im Übrigen so aus, also wenn ich jetzt hier beispielsweise in mein Mail wechsle von dem User, dann sehe ich, oder in OneDrive hätte ich das, also, da gab es auch. Das ist hier zum Beispiel eine Gruppe, die ich angelegt habe. Also eine Office 365 Gruppe, die ich angelegt habe. Und diese Gruppe hat dann Dateien, die zu dieser Gruppe gehören. Das sind diese Dateien dann. Und eben Conversations, das sind so Diskussionen. Die hat auch Events. Also ich kann Kalender für diese Gruppe mir anzeigen lassen und hier gewisse Termine planen und so weiter und so fort. Und hier als Member of bekomme ich alle Gruppen, wo ich Mitglied bin, also nicht nur diese speziellen neuen Gruppen. Wenn ich nur die haben möchte, dann gibt es eine spezielle, ich kann sagen Member of. Und jetzt kann ich mal demonstrieren, was ist OData, wie kann man das runterfiltern. Jetzt könnte man Folgendes sagen, Filter ist gleich, also ich mache es ein bisschen größer, Filter ist gleich und dann kann ich sagen Group Type equal unified zum Beispiel. Dann sollte ich nur die unified Gruppen bekommen. Also das ist, nee, da muss ich es anders machen. Ich habe nämlich, wir kommen zurück zu dieser, weil erstens ist es hier wichtig, das hier nennt sich, das ist eben OData-Syntax, okay? Also grundsätzlich kann man bei diesen APIs immer OData verwenden. Das heißt, OData ist eine URL-basierte Abfragesprache, ähnlich wie SQL, also man hat WHERE und SORT und TOP und so weiter. Nur nicht alle Operationen sind auf allen Endpoints freigeschaltet. Und manchmal kann man es nicht filtern. Das kommt darauf an. Irgendwann wird das überall alles möglich, aber wir können eben nicht immer an allen Attributen filtern. Und deswegen ist es, man muss es probieren und das ist auch dokumentiert, teilweise noch nicht ganz, welche Operationen an welchen Arten von Objekten derzeit freigeschaltet sind und welche nicht. Wir kommen noch dazu.
Kann man auch die Hierarchie auflösen, also die Subgruppen einer Gruppe und dessen Subgruppen?
Man muss sich reinbohren. Also ich kann es nicht auf einmal, ich muss es reinbohren. OData an sich kann das prinzipiell. Das heißt, ich kann die gesamte Struktur mir holen. Nach meinem Wissen ist das für Office 365 API noch nicht gegeben, weil ich zum Beispiel, wenn ich mich als Microsoft-Mitarbeiter anmelden würde, da gibt es hunderttausende Gruppen, wenn ich den Aufruf mache, dann explodiert alles. Deswegen muss man sich sukzessive mit einzelnen Aufrufen nach unten quasi durchbohren durch die ganze Struktur. Aber theoretisch würde das gehen. Ich weiß aber nicht, ob das für alles jetzt oder überhaupt freigeschaltet ist. Das ist das, was ich gerade gesagt habe. Ich habe gewisse Operationen, zum Beispiel Sorting oder Top oder Select, haben sie nur bei bestimmten Endpoints auch freigeschaltet derzeit. Ich habe probiert vor ein paar Tagen, ich habe mich mit meinem Microsoft-Account angemeldet. Ich kriege bei manchen Operationen sogar Timeouts manchmal, weil es einfach zu viele Daten gibt derzeit noch mit diesem Tool. Also ich weiß nicht, wie, das ist wahrscheinlich intern eingestellt während ein Timeout bei dieser Webseite. Und je nachdem, wie viele Daten es gibt, manchmal kriege ich nichts, sondern nur einfach Timeout zurück. Genau.
Können Sie auch von Me Manager Member aufrufen?
Können wir gerne probieren. Also das geht tatsächlich manchmal, kommt auf die Berechtigungen an. Zum Beispiel, ich kann von meinem Manager die Dateien anzeigen, aber nicht alle, sondern nur diejenigen, auf die ich auch Zugriff sonst habe. Das heißt, /Manager/Files würde gehen. Member of müssen wir schauen. Kommt darauf an. Also wir können es gerne mal probieren. manche URLs, nein. Das heißt, er erlaubt es hier nicht, dass ich nach dem Manager, nach seinem Member Auth durchgehe. Aber ich könnte durchaus zum Beispiel das tun. Das müsste, nee, das Manager, es geht doch. Ich kann Folgendes, müssen wir probieren. Das ist die ID. Wir müssen das über die eindeutige ID von diesem User machen und danach vielleicht die Dateien. Auch nicht, der hat es nicht. Ich schaue es nachher, ich habe ein paar hier URLs, Sekunde. Kommt, dann muss ich versuchen über die UPN. Also es geht,
aber es wird irgendwann kommen.
Ja, ja, es hängt von den Berechtigungen ab. Und zwar diese Seite, wenn, das haben wir jetzt hier nicht gesehen, wenn man zum ersten Mal diese sich anmeldet mit seinem Mandanten, dann fragt er nach, welche Berechtigungen diese Webseite braucht, um auf meinen Tenant zuzugreifen. Und da steht eine relativ lange Liste und manche Sachen sind vielleicht gar nicht drin, deswegen kann er bestimmte Sachen auch nicht abfragen. Die Benutzer können wir entweder so über eine GUID oder grundsätzlich alle Entities in der Struktur können wir so aufrufen. Oder jetzt können wir auch so sagen, Users, das wären dann alle Benutzer.
GUID würde dann wahrscheinlich auch funktionieren, dass alle Gruppen meiner Organisation.
Ja, das ist dann, wäre so. Das sind alle Gruppen, da kriege ich sie alle, also sind ein paar und dann können wir hier, das weiß ich, hier können wir filtern am Group Type. Jetzt kann ich tatsächlich hier sagen, gib mir bitte nur die Unified Groups, also nicht die anderen. Also das heißt, Filter gleich so, jetzt kriege ich nur die Unified Groups zurück. Wie man sieht, es ist noch nicht so ganz da. Es sind ein paar Endpoints, das Gleiche, nur je nachdem, wo ich herkomme, manchmal kann ich es filtern, manchmal nicht. Es ist noch besser, aber wir gehen in die Richtung. Genau, was ich noch sagen wollte, genau. Gehen wir jetzt zurück zu dem User, noch ein paar Beispiele zu zeigen. Die Frage war, ob ich die Dateien, My Organization muss ich. Also das sind alle Benutzer dann. Und ich glaube, es reicht auch so. Das ist der eigentliche, das ist mein Manager, also dieser Rinker. Und wir können jetzt probieren, ob ich die Dateien von ihr holen kann. Jetzt geht's. Es ist ganz einfach unterschiedliche Schreibweise und jetzt auf einmal bekomme ich die Dateien. Jetzt können wir auch den Member of war das, oder? Müssen wir probieren, ob es dann. Okay, hat er irgendetwas gemacht, oder?
Ja.
Ah ja, okay, also. Man sieht, dass es noch nicht ganz fertig ist. Also das ist klar. So, gehen wir weiter mit E-Mails. /messages, das sind meine E-Mails. Die kommen in dem Fall aus Exchange. Wie gesagt, noch einmal, wir sehen es nicht. Ganz wichtig an diesem Punkt, OData-Standard wird hier auch verwendet. Und in diesem Standard ist auch Folgendes vorgeschrieben, wenn in dem Response mehr Elemente oder wenn es auf dem Server mehr Elemente gibt als standardmäßig, gibt mir zum Beispiel diese Messages Endpunkt nur die ersten 10 E-Mails aus meiner Inbox. Wenn es aber mehr als 10 E-Mails gibt und wir können da hier wechseln in meinen Inbox Mail, gehen wir hier, dann haben wir hier offensichtlich mehr als 10 E-Mails. Dann bekomme ich eben die ersten 10 hier und das sieht man hier, das sind die oder die ersten, die es gibt. Und danach kriege ich hier einen Link, Next Link. Das ist ein Standard, das findet ihr überall, auch bei SharePoint APIs, wenn man die direkt verwendet, also nicht Office 365, sondern direkt SharePoint. Der Server sagt mir, es gibt noch mehr bei mir und wenn du das nächste Paket dir holen möchtest, da ist der Link dafür. Also ruf einfach diese URL auf und dann kriegst du die nächsten 10. Und dann kriegen wir das hier. Also das ist immer ein Signal, wenn wir hier OData Next Link bekommen, egal worum es geht, um Mails, Dateien, was auch immer, Gruppen. Wenn es mehr als X gibt, also der Server gibt mir immer ein Paket zurück, der will mir nicht 50 Millionen Dokumente oder Mails oder sonst was zurückgeben auf einmal, sondern pro Dienst ist es unterschiedlich eingestellt. Bei den Mails kriegen wir die ersten was weiß ich wie viel und dann gibt er mir immer eben so einen Hinweis, bitte, wenn du mehr brauchst, dann klick da drauf und dann bekommst du das nächste Paket. Und so kann man so lange abrufen, bis dieser Next Link nicht mehr kommt. Wenn es nicht mehr in der Antwort ist, dann gibt es keine Daten mehr auf dem Server, dann haben wir alles. Okay, das ist ein Standard einfach.
Kommt ein beliebiges Link, wenn man einmal auf den Next Link war?
Das können wir sagen. Also wir können jetzt sagen, hier es gibt 10. Es gibt 10. Also er behauptet, dass es noch mehr gäbe. Ich will mal gucken, ob das so ist. Nein, wir bekommen nur Previous. Next, also okay. Nur das Nächste. Also wir können es nur in eine Richtung hier offensichtlich bewegen. Genau.
Damit lösen wir ja auch das Problem mit der Frage mit den rekursiven Gruppen und mit den Timeouts einfach.
Ja, das ist...
Da so eine Paging drin
habe. Genau, das ist ein eingebautes Paging. Ich habe aus Erfahrung kann ich sagen, dass sich unterschiedliche Endpunkte, also unterschiedliche Collections unterschiedlich verhalten. Bei den Mails bekomme ich die immer gepaged. Also da kann ich nichts tun und sagen, okay, gib mir jetzt alles auf einmal. Bei den Gruppen beispielsweise, die kriege ich alle auf einmal von dem User. Wahrscheinlich gehen die davon aus, oder vielleicht, ich weiß nicht, ich hab immer ein bisschen die alle bekommen. Ich schließe es nicht aus, wenn ich tatsächlich Mitglied von 50.000 Gruppen bin, dass es dann irgendwo dann auch anfängt zu pagen. Ich weiß es nicht, aber in diesem Fall habe ich jetzt bei 20, 30 Gruppen immer alle bekommen. Es kann sein, dass es irgendwo der Wert dann höher eingestellt ist einfach.
Ist das nur in der Inbox oder gibt es da auch die Möglichkeit in Ordner?
Es gibt auch die Möglichkeit in Ordner, das ist dokumentiert, das ist jetzt konkret nur aus der Inbox, genau. Meines Wissens geht es auch direkt in die Ordner. Wir können auch die Dateien auch in Ordner reingehen, das zeige ich nachher, also es geht, müsste eigentlich mit Mails gehen. Interessante Funktion bei den Messages-Endpunkt, und das ist auch so ein Teil von dem OData-Standard, das Ding ist erweiterbar, das heißt, wir können eigene Actions schreiben oder eigene Befehle schreiben. Also OData hat nach dem Standard gewisse Standardbefehle wie Top, Select, Filter, es gibt noch ein paar. Darüber hinaus erlaubt uns OData Standard oder das Framework an sich noch eigene solche Commands zu schreiben, die man dann nutzen kann. Und für Messages Endpoint haben wir ein Search Command geschrieben, das heißt man kann suchen. Genauso wie ich jetzt hier beispielsweise, wenn ich jetzt hier in der Inbox bin und jetzt möchte ich nach allen Mails suchen, die von Srinka kommen, zum Beispiel von dem Chef. Und dann sage ich hier from und bekomme diese 2 Mails. Das gleiche kann ich genauso hier tun, nämlich ich gehe mal hier oben und Moment, wo bist du? Ja, das hat sich jetzt, genau, wegen diesem Summit, das habe ich schon mal gehabt im Browser, dass er ganz irgendwann mal diese obere Leiste einfach verliert, dann muss man entweder Refresh machen oder es noch einmal aufrufen, dann kommt es wieder. Das versteckt sich unter diesem, es ist ein Problem mit Stylesheet von der Webseite, genau, das ist jetzt nicht mehr, das muss ich hier, jetzt ist wieder da. So, also noch einmal, me, messages. Und danach Search. Habe ich es richtig geschrieben? Doch. Gleich. Und jetzt genau das gleiche, wie ich es in meinem Outlook da gemacht habe. From. So. Und da sind die. Genau dieselben 2 E-Mails, die wir auch hier bekommen haben. Genau die gleichen 2. Das heißt, bei den Messages haben wir auch noch die Möglichkeit, Search zu verwenden. Neben dem Search haben wir eben Standard OData-Befehle, wie zum Beispiel top ist gleich 3. Dann kriege ich eben nur die ersten 3 Mails aus der Inbox. Also man sieht es hier dann, 1, 2, 3. und so weiter. Das heißt, wir haben hier jede Menge Möglichkeiten, die Daten über die URL einfach zu filtern und genau die Daten zu finden, die wir brauchen. Alles einheitlich gelöst. Das heißt, das gilt auch für alle anderen Arten von Daten, egal wo die herkommen ursprünglich. Gut, der nächste Endpunkt wäre zum Beispiel meine Termine. Dann natürlich mit einem S. Da werden dann die. Interessant ist, da kriege ich jetzt alles, was ich habe in meinem, also nicht alles, sondern nur die ersten 10 wieder in dem Beispiel. Interessant wäre zum Beispiel zu filtern und zu sagen, okay, ich möchte aber nur Termine für nächste Woche Montag und Dienstag haben. Dann haben wir genau dafür auch folgende Möglichkeit.
Und zwar, würde er jetzt nur die aktuellen in der Zukunft liegen oder würde er auch welche in der Vergangenheit?
Der zeigt auch die aus der Vergangenheit an. Ich weiß nicht, wie weit er geht nach hinten. Das habe ich jetzt noch nicht festgestellt. Jedenfalls, wenn man es hier vergleicht, also wir können hier wirklich zum Kalender wechseln. Wo ist der Kalender? Da. Komm. Der zeigt dir jetzt irgendwie nicht gerade an. Ich habe hier jede Menge da. Jetzt sind die da. Zum Beispiel, ich möchte nur die Termine für Montag und Dienstag nächste Woche, also für den 14. und 15. haben. Dann kann man es hier auch tun, indem man einfach so sagt, dafür gibt es speziell so Kalender-View und dann kann ich ihm sagen Start-Date-Time und End-Date-Time, also von bis. Und wenn ich das ausführe, dann bekommen wir genau eben 1, 2, 3, 4, 5 und wenn wir das vergleichen, dann haben wir hier 1, 2 und noch 1, das sind 3 und die 2 sind die 5 Termine, die ich am Montag und Dienstag nächste Woche habe. Das heißt, auch komplett die Kalenderfunktion ist über die URL erreichbar. Nochmal schnell, weil uns die Zeit so ein bisschen vergeht, wir können nochmal kurz die Files zeigen. Und das Interessante bei Files, das sind meine Dateien im OneDrive, also ich wechsle jetzt mal kurz hier zu OneDrive, damit wir es vergleichen können. Das Interessante dabei ist, dass wir natürlich kriegen wir die alle Dateien und wir sehen hier auch unterschiedliche Typen. Also hier geht es um den Ordner. Das ist dieser Ordner, das ist der erste Community Service. Und man findet es auch hier, das ist der Name. Wenn wir weiter nach unten gehen, dann haben wir wieder den Ordner, das ist der zweite. Und dann kommt File, also das sind die einzelnen Dateien. Also das heißt, wir haben hier 1, 2 Ordner und danach sind die einzelnen Dateien. Ich kann für eine Datei, beispielsweise wenn wir jetzt auf diese Datei klicken, das ist, schauen wir mal, was das eigentlich ist, das ist ein Excel-Sheet. Ja? Wenn ich auf diese Datei gehe, habe ich geklickt oder nicht? Geh mal hier. So, das ist jetzt die Datei, die wir haben. Wir können alle Metadaten von dieser Datei abfragen. Nichts zurück, Moment. Wie bitte? Eigentlich müsste er die gleich ausführen, aber irgendwie zeigt er jetzt nichts an. Ich weiß jetzt nicht, warum er da jetzt nichts angezeigt hat. Jedenfalls, der Punkt ist also, ich kann für jede Datei auch beispielsweise created by user. Wenn ich sage die Datei und dann created by user, dann kriege ich genau den User, der diese Datei erstellt hat, als User-Objekt. Dann kann ich von diesem User-Objekt wieder weiter bewegen und so immer tiefer in die Struktur reinbohren. Das ist ganz interessant, weil ich über Beziehungen zu Dateien dann wieder zu Menschen komme.
Ich bin jetzt gerade überlegen, gibt es nicht irgendwo eine Grenze der URL-Länge? Weil ich meine, wenn ich nur durch.
Doch, die erreichen wir irgendwann. Ja. Die erreichen wir, das stimmt schon. Ich habe sie noch nicht erreicht, aber ja, prinzipiell ist das etwas, das müsste ich nachschauen, wie das dann tatsächlich hier funktioniert. Ich weiß auch nicht, wie sind die aktuellen Grenzen überhaupt jetzt bei den neuen Browsern. Ja, aber das war, mittlerweile ist das mehr, genau, aber ich weiß es auch nicht. Zum Beispiel, wenn wir auf den Ordner gehen, ich hoffe, dass er, ja, der hat offenbar jetzt, schauen wir mal, wir haben hier, glaube ich, ein kleines Problem mit dem Dienst, ja, weil das kommt ja vom OneDrive for Business, wir haben hier, könnte sein, dass es daran hängt, ich will jetzt nicht sagen, aber jedenfalls, wenn ich vom Ordner, in dem Ordner bin, dann kann ich einfach hier hinten am Ordner sagen Members, oder Children, Entschuldigung. Children, ne? Der scheint hier grundsätzlich mit Files irgendwas momentan ein Problem zu haben. Dann kriegen wir alle Dateien in dem Ordner. Das heißt, ich komme zum Ordner, vom Ordner wieder zu Dateien, von Dateien wieder zu den Usern, die sie erstellt haben und so weiter. Das heißt, man kann sich immer tiefer in die Struktur reinbohren. Genau, bei den Gruppen, das haben wir kurz schon gesehen, können wir mal Folgendes probieren. Ich hoffe, dass es geht. Das ist wieder ich. Scheint momentan gar nichts mehr zu gehen. Ja, er hat mich abgemeldet. Jetzt wieder. Ups, MeFiles. So, MeFiles. Jetzt gehen wir zum Ordner. Vielleicht klappt es jetzt. Klappt's. Okay, und jetzt sind wir in dem Ordner namens Community Service. Ja, das wäre dann der hier, jetzt gehen wir rein und dann haben wir hier zwei Dateien und jetzt wollen wir die zwei Dateien zeigen von diesem Ordner, das heißt wir müssen nur Children, dann bekommen wir genau die zwei Dateien und wenn wir jetzt auf die eine wieder klicken, dann gehen wir auf die eine Datei, jetzt kann ich für diese eine Datei hat es jetzt nicht oben übernommen, aber ich kann es mal, doch, das ist eigentlich schon so. Und jetzt kann ich sagen, created by, und egal, also eigentlich alle Metadaten, also von dem Dokument abfragen, das müsste genauso, das ist jetzt wieder der User, der es angelegt hat, jetzt kann ich wieder von diesem User, / members, member of und so weiter und so fort, wieder immer in die Tiefe weiter bewegen. Genau, kurzer Hinweis, das gleiche gilt natürlich auch für die Gruppen. Das ist, ich wollte jetzt nur nach dem Me, Joined Me, also meine Unified Gruppen, Joined Groups, das sind meine Gruppen, bis Joined Groups, wie ich schreiben kann, ist ein Vorteil, dann gehen wir halt auf diese eine Gruppe. Und jetzt kann ich in der Gruppe, also die Gruppe in Office 365 kann beispielsweise Events haben oder Files, dann kann ich hier auch über den Weg die Dateien für diese eine Gruppe zum Beispiel ermitteln. Das wären dann halt diese Dateien, die diese erste Gruppe, wenn ich drauf klicke, dann sind das diese Dateien. Okay? Und so weiter und so fort. Ich glaube, ihr habt das also so kapiert, wie das tatsächlich geht. Genauso kann ich Conversations, Messages, alles, was zu einer Gruppe gehört, abfragen. So, jetzt wird es interessant. Nämlich, das ist jetzt, was wir bis jetzt gesehen haben, ist alles relativ straightforward, einfach Daten holen und so weiter. Was aber interessant ist, wir haben zwei weitere Endpunkte, derzeit sind es nur zwei, es kommen noch mehr, die mit Social zu tun haben. Das sind diese intelligent berechnete Beziehungen zwischen Menschen und Dokumenten und Menschen und Menschen. Ich kann hier beispielsweise das System fragen, mit wem arbeite ich? Und das wird im Hintergrund mit Office Graph ermittelt und berechnet, indem das System eben meine Meetings, meine Dokumente, meine E-Mails analysiert und schaut, mit welchen Kollegen arbeite ich denn und schlägt mir hier welche vor. Nämlich, wenn ich jetzt hier auf meinem OneDrive, also mein Office 365 auf Delve gehe, dann was man hier sieht, das ist genau diese Sicht, das sind meine Dokumente, also die irgendeine Beziehung mit mir haben, die können von egal wo kommen, die müssen nicht einmal in meinem OneDrive liegen, die können in einem OneDrive von meinem Kollegen oder von meinem Chef oder von jemandem liegen und ich habe aber eine Beziehung zu diesen Dokumenten, weil ich sie vielleicht per E-Mail bekommen habe oder wir hatten, oder ich und dieser Kollege hatten einen Termin zu dem Thema SharePoint und er kennt das und schlägt mir diese Dokumente vor. Das heißt, und genauso kann ich auch die Leute sehen, die irgendeine Beziehung mit mir haben. Und beide diese Informationen kriege ich hier auch, nämlich mit Working With. Das zeigt mir eben, mit welchen Kollegen, mit welchen Leuten arbeite ich denn, logisch. Das sind einfach berechnete Beziehungen zwischen Menschen und Menschen. Und hier bekomme ich einfach vorgeschlagene Benutzer, die nicht unbedingt aus meiner Firma kommen, die können sogar externe Benutzer sein, die werden mir hier vorgeschlagen. Und wenn ich die Dokumente sehen möchte, die mit mir irgendetwas zu tun haben, dann habe ich dafür auch einen Endpunkt. nennt sich Trending Around. Das sind die Dokumente, die irgendwie wichtig sind für mich. Also, wo das System meint, die werden für mich wichtig. Ja? Das sind im Prinzip die Dokumente hier, die vorgeschlagen sind. Aus meiner Erfahrung kann ich euch sagen, wir haben das schon länger intern implementiert bei uns. Ich habe einen Kollegen im Team, wir arbeiten sehr eng zusammen und das System hat das natürlich erkannt, weil wir jede Menge Mails und Link-Meetings hatten. Und immer wenn ich auf diese Seite gehe, angemeldet als Microsoft-Mitarbeiter, kriege ich seine Reisekosten angezeigt, weil er vergessen hat, den Ordner auf seinem OneDrive zu schützen. Und ich kriege immer alles, was er auch immer produziert hat, inklusive seine Reisekosten. Also es kann auch, Stichwort Governance, also wenn ihr das in eurem Unternehmen implementieren solltet, dann muss auch verstanden werden, was das eigentlich für Implikationen alles haben kann. Das heißt, wenn die Leute irgendwelche Sachen auf OneDrive ablegen, dann müssen sie davon ausgehen, wenn sie das auf Public setzen, dass das dann irgendwann hier auch auftaucht für die Kollegen von ihnen. Okay? Ist aber nicht so schlimm, weil Reisekosten sind egal, aber es könnte auch was anderes gewesen sein. Genau. Und das sind jetzt eben die Dateien. Das heißt, das ist eine soziale Komponente. Es kommt noch mehr. Das ist alles basierend auf Office Graph. Hier wird noch einiges kommen. Das ist nur der Anfang. Genau, Groups haben wir gesehen und Office Graph. Und jetzt mal kurz das nochmal zu wiederholen, was wir jetzt gesehen haben. Wir haben Gruppen gesehen, Files von den Gruppen, Beziehungen zwischen Dokumenten und Menschen und Events und so weiter. Das sind eben die URLs. Groups haben wir jetzt gesehen. Das, und dieselben Working With und Trending Around. Das sind diese zwei Graph-Endpunkte, die in Zukunft jetzt noch mehr natürlich davon geben. So, was kriegen wir in Zukunft? Oder woran arbeiten wir? Was kommt demnächst? Erstmal Tasks. Das sind die Tasks im Sinne von Office 365 Tasks, also Project Tasks. Keine SharePoint Tasks, zumindest noch nicht. Noch in der Version 1.0 mindestens noch nicht. Aber Tasks sind hier eben Exchange und Project Tasks gemeint. Also das, was aggregiert wird aus Exchange und Project, wird hier unter Tasks Endpunkt landen. Das kriegen wir auch demnächst. Und wir kriegen auch Notes, das sind die OneNotes. Alle OneNotes, die man hat, mit allen APIs für OneNote auch. Das heißt, unter dem Endpunkt Notes gibt es dann alle Unterendpoints, die für relevant für OneNote sind. OneNote hat nämlich sein eigenes REST-API und das wird alles hier darunter gepackt werden. Das heißt, wir kriegen auch das demnächst in der API drin. Und das sind zum Beispiel die Beispiele, also Notes/Pages, dann kriege ich die Seiten von diesen Notes und so weiter. Und man kann es dann abfragen. So sieht's aus, Stand heute. Das ist eben diese neue API. Das ist das Netz von Sachen, die wir jetzt haben. Alles unter einer URL, ein Access-Token, also einmal anmelden und fertig. Und zusammenfassend hier kurz das Gleiche eben wie die vorhandene Office 365 API, nur deutlich einfacher. Eine Anmeldung, Single Sign-On über alle Dienste, alles, was wir gesehen haben. Nochmal Architektur, quasi über eine URL können wir auf alles kommen. Und diese drei Punkte hier sind ganz wichtig. Wir werden das heftig ausbauen. Das heißt, alles Mögliche wird unter diese URL noch kommen in der kommenden Zeit. Nochmal Struktur von den URLs, das haben wir jetzt gesehen, wie das funktioniert. Ganz wichtig für die Entwickler unter euch, diese neuen APIs unterstützen Cores, Cross-Origins Request. Das heißt, ihr könnt Single-Page-Applications bauen, out-of-the-box, AngularJS, ADAL in der Kombination, dann habt ihr alles automatisch und es funktioniert einfach. Ja? Für alle Arten von Apps übrigens. Mobile, ups, das war nicht gemeint. Wir haben SDKs für die Unified API für Android, Apple und .NET. Wir haben ADAL-Bibliothek für die Anmeldung, die übernimmt das Ganze, was mit Tokens zu tun hat, noch einmal für Angular und auch all diese Plattformen. Das ist jetzt ein bisschen kaputt, die Folie, egal. Können wir überspringen, die Theorie über OAuth und OpenID Connect, das sparen wir uns jetzt wegen der Zeit. Jedenfalls wichtig zu wissen, das Ganze, die ganze Anmeldung basiert weiterhin auf OAuth 2 Standard, erweitert durch OpenID Connect zum Single Sign-On über alle Dienste hinweg. Also OpenID Connect ist bloß eine Erweiterung von dem OAuth Standard. Das ist einfach derselbe Standard, nur ein bisschen erweitert mit dem Code Flow und so weiter. Genau, die Architektur von dem System. Ich möchte euch kurz zwei Anwendungen zeigen, nur dass ihr auch ein bisschen Code gesehen habt. Ich weiß nicht, was in der vorherigen Session schon gezeigt wurde, nichtsdestotrotz, prinzipiell, wenn jemand eine Anwendung für Office 365 Unified API entwickelt, dann müssen wir als Schritt 1 unsere Office 365 Active Directory, die dahinter steckt, also das Azure Active Directory, jeder Mandant in Office 365 hat automatisch ein Azure Active Directory dahinter, und dieses Active Directory müssen wir hier in diesem Azure Portal sichtbar machen. Das ist ganz einfach beschrieben, also es sind dreimal Klicks und das ist dann sichtbar. Das ist eben, Entschuldigung, ich habe es jetzt erkannt, genau. Das ist das Active Directory für meinen Testmandanten in Office 365. Hier sehe ich dann alle Benutzer und so, alles, was Office 365 da hat. Und jetzt möchte ich als Entwickler eine Anwendung dafür bauen, die auf Daten in Office 365 in diesem Active Directory zugreift. Jetzt habe ich zwei Beispiele hier gebaut. Zum einen, das ist jetzt eine Web-Anwendung, die basiert auf JavaScript. Hier müssen wir einfach die Berechtigungen setzen. Also wir müssen die Anwendung hier anlegen. Die bekommt automatisch die Client-ID und so weiter, das ist, damit sie sich authentifizieren kann. Und jetzt müssen wir hier die Berechtigungen für Office 365 setzen. Wie ihr seht, hier gibt es jede Menge davon. Also man kann sehr granular bestimmen, auf welche Elemente oder Daten in Office 365 diese Anwendung zugreifen möchte. Und nachdem ich das gemacht habe, kann ich im Prinzip dann gleich loslegen und die Anwendung schon entwickeln. Wichtig ist, ich muss eben diese Client, die ich habe, und wenn ich die Daten auch ändern möchte, schreibend also, dann muss ich noch die Keys erstellen. Diesen Key brauche ich zum Ändern von Daten. Und dann sieht es ganz einfach aus. Ich zeige es jetzt mal an eine Anwendung, die ist sehr primitiv. Nutzt eben jQuery, einfach um auf die Daten zu kommen von dem User. Alles ist in JavaScript geschrieben. Ich kann euch gerne mal den Link später oder die Beispiele bereitstellen, das ist kein Problem. Und genau, wir müssen es hier genauso anmelden zuerst. Jetzt falsch, nicht der User. So. Jetzt möchte ich mich als der Typ anmelden. So, jetzt bin ich wieder als Garth angemeldet und jetzt kann ich mit JavaScript API ganz einfach seine Dateien aufrufen. Wie gesagt, der Code ist trivial dafür. Das ist einfach ein Restaufruf, genauso wie wir es gesehen haben im vorherigen Beispiel mit diesem Test-Tool. Haben wir hier auch die Dateien. Hier im Prinzip ist das Base Endpoint, das ist graph.microsoft.com/beta/me/files. Das ist alles, was hier gemacht wird. Und im Header wird mein Access Token angegeben und den habe ich früher bekommen bei der Authentifizierung. Also ganz einfach damit zu arbeiten, und wir kriegen das. Ein Hinweis an dieser Stelle, dieses Beispiel wird euch Probleme in Internet Explorer 11 machen, wenn ihr irgendwas.microsoft.com unter Trusted Sites habt. Ich weiß nicht, woran es liegt, es ist ein Bug im Internet Explorer, deswegen entweder Chrome oder Firefox nutzen. Ich habe keine Ahnung, woran es liegt, aber wenn ihr in Trusted Sites irgendwas von Login.microsoft.com oder irgendein Tenant.microsoft.com habt, dann funktioniert es einfach nicht mehr, kriegt einen Fehler. Keine Ahnung, ist aber schon bekannt. Genau. Das ist das eine, und genauso wie mit JavaScript, die Möglichkeit haben wir natürlich auch mit .NET. Hier ist einfach nur eines wichtig. Das ist unser JavaScript-Client gewesen. Hier haben wir, muss ich stoppen, Sekunde. Hier bei dem .NET-Klienten ist Folgendes zu beachten oder einfach gut zu wissen. Wenn wir auf Projekt klicken und sagen NuGet Packages, das, was man braucht, um damit zu arbeiten, dann habt ihr die ganzen Objekte. Dafür müsst ihr nicht selbst diese REST-Befehle bauen und auslösen. Ihr braucht ADAL-Bibliothek, das ist für die Anmeldung und für das Management von Tokens. Und ihr braucht Office 365 Unified API-Paket. Dann habt ihr alle APIs dafür. Und dann ist das Arbeiten ganz einfach. Dann haben wir halt High-Level-APIs, womit beispielsweise Dateien oder sonst was geholt werden kann. Ich weiß jetzt nicht, wo genau. Die liegen aber es. In welche Klasse sind die jetzt gerade? Ich starte es mal, dann sieht ihr, wie das aussieht. Das ist eine Windows-Anwendung. Die tut im Prinzip das Gleiche wie diese kleine Webanwendung, die ich vorher gezeigt habe. Ich bin jetzt schon angemeldet als Guard. Ich kann mich hier wieder disconnecten und dann wieder connecten. Also dann kriegen wir automatisch von Adal-Bibliothek diesen Dialog angezeigt. Das musst du ja nicht mehr programmieren. Das kommt alles automatisch mit diesem SDK. Ich melde mich kurz an. So, ich bin jetzt verbunden. Jetzt kann ich auf meine Chefin beispielsweise klicken und kriege dann von Office die Daten angezeigt. Was schön ist, wenn ihr das mit Fiddler protokolliert im Hintergrund, dann seht ihr den gesamten Datenverkehr, genau das, was wir vorher gemacht haben, seht ihr dann im Hintergrund auch. Nur hier bauen wir nicht mehr selbst diese URLs und die Rest, sondern macht eben diese Bibliotheken, die wir jetzt referenziert haben, die machen das für uns, sonst ist das alles gleich. Okay? Also wie gesagt, für alle Arten von Anwendungen geeignet, egal ob es Windows oder auch andere Plattformen. Die SDK sind zur Verfügung und jede Menge Beispiele, die stehen auch im GitHub und wir haben auch Dokumentation dafür. Das ist die neue API, da geht die Reise hin. Ich kann euch jetzt nicht sagen, wann, aber auf jeden Fall zum Ende des Jahres sollte die Version 1.0 kommen. Irgendwann ist das die neue API, die einzige, die noch bleibt. Okay? Ich überspringe jetzt, weil wir jetzt schon am Ende oder überschritten haben. Was da, ihr kriegt die Folien, könnt ihr gerne nochmal noch ein paar Sachen drin finden. Genau, abschließend nur das hier. Das sind eben die Links, wo ihr das Ganze noch findet. Wie bitte? Ich gebe euch die Folien. Oder ich gebe es dir und dann kann man die noch herunterladen. Ja, genau. Genau, gibt es Fragen? Das weiß ich auch nicht. Ich kann entweder direkt schicken, wenn ihr mir eure Mails gibt, oder über
Stefan Lange wahrscheinlich.
Oder Stefan, ich kann ihm die Folien geben. Also,
ich will das auf die Website.
Ups, Entschuldigung. Ja, kein Problem, ich schicke sie gleich nachher.
Wenn man sowas ausprobieren möchte, ja, das Problem ist mit Azure, ich würde gerne auch so ein Beispiel haben, wie du da hattest. Mhm. Kann ich das irgendwie einspielen? Gibt es sowas Fertiges? Die Kontrolle?
Ja. Also du meinst die Daten?
Ja.
Also man kann ja natürlich Office 365 Demo-Seite sich erstellen lassen. Die ist für 30 Tagen, glaube ich, gültig. Das ist aber leer. Es gibt keine Daten drin. Das ist das Problem. Folgendes, wir haben intern, also bist du Microsoft Partner vielleicht?
Nee.
Okay, also Microsoft Partner und wir haben eine Möglichkeit, Demo-Tenants mit jede Menge Testdaten und Szenarien uns zu erstellen. Die nutze ich hier für die Demos. Ich weiß nicht, ob es für ganz normale Benutzer auch so Tests, doch, es gibt Fast Track, muss ich schauen. Kannst du mir deine Karte oder E-Mails, ich muss es gucken, ich glaube, es gibt eine Möglichkeit, einen Mandanten mit Testdaten zu befüllen. Ich weiß jetzt nicht zwar, ob es in diesem Umfang ist, wie wir es haben, aber auf jeden Fall, ich muss schauen, ich habe es im Hinterkopf. Ich muss nur kurz schauen, ob das für alle erreichbar ist.
Pixamarin, macht ihr was auch?
Wie bitte?
Pixamarin.
Ja.
Ist auch fertig, die SDK.
Ja, also ganz für alle Plattformen ist es verfügbar und wie gesagt, wenn es released wird, dann wird es definitiv für alle Plattformen da sein. Okay, super. Wie gesagt, wegen Folien entweder zur Karte geben, dann schick es oder nachher über Stefan.